Sag noch einmal, was ich meine.
Nein, ich sage nicht Test, sondern was könnte ich statt Test sagen?
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Anlässlich dieser Folge müssen wir wieder eine unserer irgendwie Zeitsprünge machen, unserer unschärfen Relationen. Bei Ihnen ist es jetzt, also wenn wir uns jetzt dann hören, ist es der 26.
Ja, oder später. Aber früher oder nicht.
Früher nicht.
Wir erscheinen am 26.
Wir erscheinen am 26. Das ja. Ist nun einmal fix. Aber, das heißt, das Christkind war schon da,
ja.
Aber heute, wir geben es zu, ist, was haben wir heute?
22.
Der 22. Mhm. Und daher frage ich dich jetzt, bist du schon aufgeregt?
Weihnachten. Sehr aufgeregt, noch einiges an Geschenken zu besorgen, hast du schon alles
ist
erledigt?
Ist nicht dein Ernst?
Ja. Ja. Ja,
wann willst du das machen?
Morgen.
Du bist jemand, der am vorletzten Tag noch Geschenke besorgt?
Ja, ich habe das meiste schon besorgt, aber ein bisschen was ist noch...
Du gehst also gerne in die Stadt, in der Stadt
oder in
den Außenbezirken?
Nein, Stadt sehr ungern vor Weihnachten. Da komme ich nur zu dir zum Podcast.
Ja, ja. Das heißt, sonst Einkaufszentrum, wo gehst du? Einkaufszentrum oder Weihnachtsmärkte? Das, handgeschnitztes?
Ja, nur handgeschnitztes.
Privates willst du nicht sprechen. Gut, also weil das so ist und wir von dir nichts erfahren, widmen wir uns unserem heutigen Thema. Wir haben in Aussicht genommen eine sozusagen Doppelfolge,
ja.
Zu welcher wir uns bei der ersten Folge heute über den sogenannten Erbverzicht Gedanken machen wollen und in der zweiten Folge über den sogenannten Pflichtteilsverzicht. Ich sage das ganz bewusst vorweg, irgendwie sozusagen dieses Prozessprogramm, so in der ersten Tagsatz. Wenn die Vergleichsgespräche scheitern, wird das Prozessprogramm beschlossen, weil möglicherweise die Hörer jetzt schon ganz kribbelig werden im Laufe der nächsten halben Stunde oder Stunde. Wann kommt endlich der Pflichtteilsverzicht? Der wird jetzt bei uns natürlich auch vor allem einmal in deinem Überblick vorkommen und immer wieder reinspielen, aber wir wollen es eben trennen.
Ganz bewusst. Das wird aber kein leichtes Unterfangen, das schön zu trennen, aber ich finde es gut, dass wir das machen. Wir versuchen das.
Ja, du bitte, dann start mal gleich.
Worum
geht es dabei?
Worum geht es beim Erbverzicht? Der Erbverzichtsvertrag ist eben ein Vertrag zwischen dem späteren Erblasser und einem Erbanwärter. Ein Vertrag, der zum Gegenstand hat, wenn wir nämlich wirklich den Erbverzicht im engeren Sinn uns heute anschauen, das Erbrecht, das gesetzliche Erbrecht und oder das testamentarische Erbrecht. Und da wird zu Lebzeiten vom Erbanwärter, zum Beispiel vom Kind, gegenüber dem Erblasser auf das Erbrecht verzichtet. Und dieser Erbverzichtsvertrag, der also zu Lebzeiten geschlossen wird, verhindert im Todesfall des Erblassers den Anfall des Erbrechts. Das heißt, dem Anwärter, der verzichtet hat, fällt dann im Erbfall das Erbrecht nicht an. Darin unterscheidet sich ja auch der Erbverzichtsvertrag von einer späteren Verzichtserklärung im Verlassenschaftsverfahren, von einer Erbentschlagungserklärung zum Beispiel. Man kann ja auch nach dem Tod verzichten auf das Erbrecht durch eine einseitige Verfahrenserklärung, die aber gerade voraussetzt, dass das Erbrecht schon einmal angefallen ist und eben der Erbverzicht verhindert von vornherein diesen Anfall des Erbrechts. Und dieser Erbverzichtsvertrag im Kern geregelt im § 551 ABGB, der ist auch nur dann gültig, wenn er in einer bestimmten Form errichtet wurde, nämlich in Form eines Notariatsaktes oder eines gerichtlichen Protokolls. Wesentlich natürlich der Notariatsakt in der Praxis. Das würde ich einmal als allgemeine, ganz grobe Einführung voranstellen wollen.
Finde ich sehr gut. Wie immer paraphrasiere ich das Ganze ein wenig. Also damit, wir reden nur über das Erbrecht. Also wir, darüber haben wir auch schon sehr häufig gesprochen. Wir unterscheiden ja verschiedene Positionen von Todeswegen, eben zum Beispiel das Pflichtteilsrecht. Bestimmte nahe Angehörige müssen etwas bekommen, auch wenn der Verstorbene das nicht wollte. Und jetzt geht es aber um was anderes. Es geht um die Rechtsstellung, Gesamtrechtsnachfolger zu werden, die ja, sich, du hast es schon gesagt, hast du alle Fälle gesagt? Also welche Varianten kommen in Betracht, wie man Erbe werden kann, Rechtsgründe? Der stärkste wäre eigentlich der sogenannte Erbvertrag. Den gibt es ja nur zwischen Ehegatten, dass man sich vertraglich verpflichtet, oder wie soll man sagen, dass die Erbenstellung vertraglich begründet wird, unwiderruflich. Der stärkste Berufungsgrund. Über den reden wir ja auch einmal gesondert, haben wir noch nicht gemacht. Und außerhalb von eingetragenen Partnern oder Ehegatten ist das nicht möglich, eine bindende Erbenstellung durch Vereinbarung unter Lebenden zu erzeugen. Die kann nur entstehen, entweder aufgrund einer widerruflichen letztwilligen Anordnung, dem sogenannten Testament. Ja, und wenn es kein Testament gibt, also wir bezeichnen den dann als den testamentarischen Erben. Und wenn es kein Testament gibt und keinen Erbvertrag, dann bleibt nur über, lieber Andreas.
Das Gesetz.
Das Gesetz, die sogenannte gesetzliche Erbfolge, wird, glaube ich, von Laien oft missverstanden, weil da das Gefühl mitschwingt, das sei irgendwas vorgegeben im Sinne von zwingender Anordnung, was es aber nicht ist, sondern die gesetzliche Erbfolge ist, kommt zum Tragen, kommt zur Anwendung, wenn es eben kein Testament gibt. Vereinfacht gesagt, jeder kann sich aussuchen, wer sein Erbe ist, richtig? Und jetzt wird versucht, das schnell zu machen, ganz kurz, weil ich möchte keine Vorlesung draus machen, aber ein paar Elemente brauchen wir. Nämlich, damit man nach dem Tod des mehr oder minder geliebten Verstorbenen dessen Erbe sein kann, bedarf es verschiedener Voraussetzungen. Eine davon ist eben ein sogenannter Berufungsgrund oder Titel. Das ist das, was wir jetzt abgehandelt haben. Und dann gibt es aber auch noch andere, glaube ich, gar nicht einmal so jedem einleuchten. Für uns ist das selbstverständlich, Voraussetzungen. Man muss den Tod erleben. Total unfair, wenn ich vor dem Verstorbenen sterbe. Das sind Wortfolgen, unglaublich. Dann kann ich auch nicht mehr erben. Also ich muss den Tod des Verstorbenen erleben.
Ja.
Ich darf nicht ein gesetzlich typisiertes Schwein sein. Ich darf also nicht erbunwürdig sein. Darüber haben wir schon ausgeführt. Jetzt kommt das, worüber wir heute reden. Es darf nicht ein dem Erbrecht entgegenstehender Erbverzichtsvertrag, der zu Lebenden, unter Lebenden geschlossen wurde, dem entgegenstehen. Und schließlich muss ich das Erbe auch noch annehmen. Das Erbrecht antreten.
Das sind wir aber schon
das,
auf einer anderen Ebene.
Auf der Folgeebene.
Das erste waren sozusagen.
Also das Erbrecht ist dann schon
Hinderungsgründe. Genau.
Gut. Ja. Und das sind wir jetzt. Ja. Also, warum habe ich das ganz bewusst erwähnt? Weil so ein Erbverzicht, und dann überlasse ich dir das gleich wieder, damit wir vielleicht die verschiedenen Berufungsgründe durchspielen. So ein Erbverzicht, das wollte ich jetzt einmal einwerfen, wird eigentlich nur dann wirksam. Oder nicht, aber ich glaube, er wird eigentlich nur dann wirksam aus der Sicht des Verzichtenden, wenn er den Tod erlebt. Wenn er den Tod nicht erlebt, nämlich der Verzichtende, dann fällt er ja sowieso aus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wegen Vortod.
Ja, aber Achtung.
Ist er dann für andere wirksam, dazu kommen wir noch hin.
Ja.
Aber für ihn selber, für den Verzichtenden, entfaltet dieser Vertrag eigentlich nur Wirksamkeit, wenn er den Tod erlebt. Nämlich dann interessant, wenn der Verstorbene, der Vertragspartner, der also noch lebt, dem vielleicht irgendwas zahlt für diesen Erbverzicht. Nicht? Da muss man sich ja fragen, kriege ich überhaupt was dafür? Und ich kriege nur was dafür, wenn du das dann auch überlebst. Es ist ein gefährlicher Vertrag, nicht? Es ist irgendwie so ein bisschen ein Spekulationsvertrag, ein Spekulationsgeschäft, sage ich jetzt einmal. Und warum treibt mich das jetzt gerade so herum? Wegen der Form irgendwie. Warum wird hier so eine Form, ein Formzwang? Glaubst du, ist das die Gefährlichkeit oder ist das... Ist das Gründen der Rechtssicherheit? Warum braucht es ein Notariat?
Naja, oder also da ist der Zweck wohl der Übereilungsschutz des Verzichtenden. Da bin ich mir sicher, dass das der wesentliche Formzweck hier ist. Ja?
Okay.
Dass das nur in Notariatsaktsform geht. Wobei, wenn wir so sprechen über den Erbverzicht, muss man ja sagen, ist man permanent in dieser Überlegung, wozu braucht man den eigentlich?
Und man muss ja, wieso kommst du auf die Idee als Profi? Warum kommt dir jetzt sofort die Idee, wozu brauche ich das überhaupt?
Naja, weil wir natürlich immer, das muss man jetzt auch dazu sagen, wenn wir das trennen, Erbverzicht und nächste Folge Pflichtelsverzicht, eins muss man natürlich schon sagen, der reine Erbverzicht, der also nicht auch einen Pflichtelsverzicht in sich begreifen würde, der Verzicht, der wirklich nur als Gegenstand das Erbrecht hat, der kommt ja in der Praxis nicht vor.
Aha, warum nicht?
Habe ich noch nie erlebt. Du? Der reine Erbverzicht erlebt. Ohne Pflicht des Verzichts. Also in der Praxis zumindest würde ich mich trauen zu sagen, nicht? zu 90%, ich komme gleich dazu, zu 90% gibt es entweder einen reinen Pflichtelsverzicht, ich verweise auf die nächste Folge, oder einen Erb- und Pflichtelsverzicht. Und trotzdem nehmen wir uns jetzt aber wirklich dieses Element des reinen Erbverzichts heraus und schauen uns das an. Und wenn ich gesagt habe, warum macht man das eigentlich? Ja, für den Verzicht auf das Erbrecht brauche ich ja als späterer Erblasser gar kein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Ich brauche gar nicht die Teilnahme des verzichtenden Anwärters, denn sein Erbrecht, du hast es vorhin schon gesagt, jeder kann sich aussuchen, wer sein Erbe wird, kann ich ihm auch durch ein entsprechendes Testament entziehen oder es so gestalten, wie ich es möchte. Wir sind ja nicht beim Pflichtteil. Und daher stellt sich ja schon grundlegend die Frage, wozu ich also überhaupt dieses zweiseitige Rechtsgeschäft Erbverzichtsvertrag brauche. Aus einer kautelarjuristischen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Vertragsrichters, der natürlich mit den Parteien irgendeine Motivation, irgendeine Zielsetzung verfolgt. Und da ist eben die Frage, welche ist das eigentlich? Was ist das Ziel? Was ist der Zweck eines Erbverzichts?
Ja, umso mehr, als wir ja von einer Vereinbarung reden, die mit Hilfe einer Notarin, eines Notars, der umfassend belehrt, ist ein Notariatsakt mit besonderen Belehrungspflichten, die du viel besser kennst als ich natürlich. Das heißt, es muss ja mit den Beteiligten darüber gesprochen worden sein, warum tun wir das, was ist der Zweck, was bringt das, was sind die Folgen. Die Alternative des gerichtlichen Protokolls, glaube ich, die habe auch ich noch nie gesehen.
Gut, das
aber denkbar ist sie, aber ich glaube, das ist ein Theoretikum. Also man geht dann schon zum Notar und so soll es auch sein. Und da stimme ich dir aus abstrakter Sicht, das interessiert mich aber eben, was du sagst, aber leider sagst du dasselbe wie ich, weil ich in deinem Beruf nicht zu Hause bin und du ja mit den Leuten Notariatsakte errichtest und ich nicht. Und ich habe mich das natürlich auch immer gefragt, wenn wir uns vor Augen halten, der Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht, okay, wo wir beide jetzt den Leuten ja erklärt haben, das kannst du leicht abwählen, ohne dass du den gesetzlichen Erben überhaupt hinzuziehst.
Mach ein Testament.
Mach ein Testament. Noch faszinierender diese Vorstellung, der Verzicht auf ein testamentarisches Erbrecht. Also die Vorstellung ist offenbar, da gibt es ein Testament, da ist jemand eingesetzt und danach schließt man eine Vereinbarung, wonach der Eingesetzte darauf verzichtet. Kann ich ja, so wie du natürlich jetzt sagen wirst, einfach aufheben, ohne den herbeizuholen und ein neues Testament machen. Beim Erbvertrag ist es ja eigentlich, wenn du so willst, naheliegender oder denkbarer, nur dann ist kein Erbverzicht, sondern eine Aufhebungsvereinbarung. Wobei, wie ist denn das da? Wie würdest denn du das sehen? Nicht? Da gibt es einen Erbvertrag zwischen zwei Ehegatten.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, auch denkbar, dass man dann dieses Erbrecht beseitigt durch einen Erbverzicht.
Ja, habe ich mir wirklich noch nie überlegt, aber muss möglich sein. Entweder ich mache einen Aufhebungsvertrag, eine Aufhebungsvereinbarung, oder ich hebe nicht auf, aber ich mache wirklich einen Erbverzichtsvertrag in Bezug
Wirksam auf wäre das, aber den Notar, die Notarin, die das macht, würde ich auch da fragen, warum, was ist Ihr zivilrechtlicher Hintergrund, warum machen Sie das, warum machen Sie nicht eine Aufhebungsvereinbarung?
Ja, ja. Naja,
warum kommen Sie so mit der Kirche ums Kreuz oder mit dem Schlauchboot ums Eck? Oder ich weiß nicht,
wie aber lass mich noch dazu sagen, weil ich vorhin, du hast mich nach dem Zweck gefragt, der Formvorschrift Notariat sagt, ich habe dann relativ schnell gesagt, Übereilungsschutz, das ist, glaube ich, auch zutreffend. Nur wenn wir denken eben an einen reinen Erbverzicht, wo wir jetzt gerade darstellen, dass ich den immer sozusagen ersetzen könnte durch eine einseitige letztwillige Verfügung, dann überlege ich mir natürlich, wo liegt da überhaupt der Übereilungsschutz? Da ist ja der Verzichtende gar nicht schutzbedürftig, weil ja der spätere Erblasser seine Teilnahme gar nicht bräuchte. Er könnte ja auch den anderen Weg einer einseitigen letztwilligen Verfügung wählen. Das heißt, der Formzweck Übereilungsschutz, den kann man eigentlich nur erkennen bei einem umfassenden, auch einem Pflicht als Verzicht in sich begreifenden Erbverzichtsvertrag. Aber mit Blick nur auf das Erbrecht gibt es eigentlich nur schwer eine Begründung, jedenfalls nicht mit Blick auf einen Übereilungsschutz, was die Notariatsaktsform betrifft. Da könnte es eher um Beweissicherungs- und Fragen gehen. Aber es ist eigentlich interessant. Ja?
Ist interessant und ich glaube, dass unser Gespräch notwendiges sinnvoll ist, weil es mit Blick auf die Vertragsberatung, so meine ich, sehr lohnenswert ist, diese beiden Elemente, nicht? Also da höre ich von dir richtigerweise, es kommt ja immer gemeinsam vor Erb und Pflicht, das wird sich Erb und Pflicht und Pflicht. Was heißt gemeinsam? Hier werden in Wirklichkeit zwei Rechtsgeschäfte oder ein Rechtsgeschäft mit zwei Elementen geschlossen, die verschiedene Zwecke verfolgen, die verfolgen sollten, die durchdacht werden sollten.
Ja,
und dieses Muster, ich weiß nicht, ob es Muster gibt, Erb- und Pflichtteilsverzicht, da wird dann möglicherweise eher nur an den Pflichtteilsverzicht gedacht, ich weiß es nicht. Aber es lohnt sich, den Erbverzicht gesondert durchzudenken, eben vor dem Hintergrund, dass wir uns schwer tun, irgendwie einen sinnvollen Zweck dieses Rechtsinstituts neben der freien Dispositionsmöglichkeit ein Testament zu machen zu finden. Und insofern ist es doch ganz erstaunlich, wenn wir zwei so herumstottern, ins Gesetz zu schauen und dort eigentlich als Zentrum der Anordnungen, als Fokus des ABGB, nur den Erbverzicht zu finden in 551. Nicht? Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann, kann auch durch Vertrag mit dem Verstorbenen im Voraus darauf verzichten. Ist übrigens, hast du das jemals gelesen, diesen neuen Text?
Ja, ich bin schon gelesen,
aber lesen wir schon mal
genauer, ja, wieso was fällt dir
auf? Hast du das schon mal gelesen? Also. Also es lohnt sich immer ins Gesetz
zu schauen. Paragraph
551 Absatz 1 Satz 1. Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann.
Was heißt der erste Halbsatz?
Ja, darüber will ich mit dir reden.
Schau, interessant.
Also, wir
da kann ich zu Lebzeiten gültig über mein Erbrecht verfügen?
Also wir reden über den potenziellen Erben, der ja nur dann späterhin erbte.
Der noch kein Erbrecht hat, der
nicht wenn einmal ein
Anwaltschaftsrecht
hat. Richtig, wenn er den Tod erlebt.
Ja.
Was hat er? Hat er Anwaltschaftsrecht?
Nein,
ich sage. Eine Aussicht, ja
genau. Eine Aussicht.
Also, Das Gesetz kriegt einmal von mir der Gesetzgeber, liebe Grüße ans Justizministerium,
hier ein
4-. Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann, also zu Lebzeiten kannst du über dein Erbrecht nicht verfügen. Aha. Du kannst nur den Vertrag eines Erbverzichts schließen. Das ist übrigens per se schon spannend, nicht? Wenn man gedanklich da irgendwie Gehirngymnastik betreiben will. Man kann zu Lebzeiten über ein potenzielles Erbrecht nicht disponieren.
Nein, es ist eine Erbrechtsanfallsverhinderungsvereinbarung.
Ist schön gesagt.
Schön würde ich nicht sagen, nein, aber vielleicht ist es präzise.
Kannst du den Terminus wiederholen?
Eine Erbrechtsanfallsverhinderungsvereinbarung.
Ich glaube, das ist ein neuer Begriff.
Ist schön, gell?
Den wir jetzt... Aber den muss ich mir aufschreiben, ich habe schon wieder vergessen.
Anfallsverhinderungsvereinbarung.
Sensationell. Ja, aber Moment, Paragraphenfresser, wie sie sind, wie komme ich überhaupt zu der Aussage so vollmundig, dass man zu Lebzeiten sein potenzielles künftiges Erbrecht nicht veräußern kann? Das findet sich im Paragraph 879. Ja. Absatz 2, Ziffer
3.
Ziffer 3, ich danke dir. Ein Fall einer zwingend nichtigen Vereinbarung unter Lebenden. Ja, also ganz lustig. Wer über sein Erbrecht gültig verfügen kann, kann auch, ich muss mal lachen, durch Vertrag mit dem Verstorbenen im Voraus darauf verzichten.
Wunderbar.
Also er kann auch, also kann er doch was anderes. Ja. Nein, also unglaublich. Nicht gut gelungen.
Nein.
Aber worum es mir jetzt geht, im Absatz 1 gibt es nur den Verzicht auf das Erbrecht. Mhm. Und dann im Absatz 2 steht drinnen, soweit nichts anderes vereinbart ist, erstreckt sich ein solcher Verzicht auch auf den Pflichtteil. Die Nachkommen will ich jetzt noch nicht erwähnen, über die reden wir dann. Also hier kommt dann der Pflichtteil ins Spiel. Im Zweifel ist es auch auf den Pflichtteil. Es steht also nicht im Gesetz, der Verzicht auf das Erbrecht sollte eigentlich eher ein Theoretikum sein und ist gar nicht notwendig. Wichtig ist der Verzicht auf den Pflichtteil.
So steht es
irgendwie nicht drinnen, richtig, sondern es kommt irgendwie ganz anders daher. Und beim Pflichtteilsrecht, das wir nur kurz streifen, dort, denn wir machen eine Sonderfolge, dort ist der Verzicht immerhin im Paragraph 760 geregelt und im 758, genau. Mhm. Da steht er wieder erwähnt. Nämlich, dass es keinen Pflichtteilsrecht gibt, sage ich jetzt ganz trocken, wenn man auf den Pflichtteil zu Lebzeiten verzichtet hat. Das nicht auf den Pflichtteil verzichtet, da reden wir dann das nächste Mal.
Ja, das machen wir
das nächste Mal, ob das vor oder nach dem Tod
gemeint ist. Aber was du herausgearbeitet hast, an sich das Gesetz geht im 551 Absatz 1 im Kern einmal wirklich von diesem reinen Erbverzichtsvertrag aus.
Ja, und ich bleibe noch einmal drauf, in der Hinsicht, jetzt bin ich wieder bei dem Berater, beim Notar, mit den Pappenheimern, die vor ihm stehen. Und man sollte fragen, wenn die sagen, ich will einen Erbverzicht, sollte eigentlich der Notar sagen, den brauchen Sie nicht zwingend, diesen Vertrag, wir machen ein Testament. Sie brauchen womöglich und wollen, und dafür geben Sie auch etwas her, einen Pflichtteilsverzicht, und wir kombinieren den mit einem Testament. So wäre wohl der sinnvolle Rat.
Auf jeden Fall. Und dieser Erbverzicht ist nicht nur per se aus meiner Sicht wirklich völlig sinnlos, sondern man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja eine ganz starre Regelung. Das ist eine ganz starre Regelung, wo du einfach nur diesen Verzicht hast. Wegfall oder Verhinderung des Anfalls des Erbrechts. Und bei einem Testament beginnst du natürlich weiter zu gestalten. Du willst den einen nicht, du willst die anderen, Anwachsung, Ersatzerbschaft, was auch immer. Also dabei darf es ja sowieso eigentlich nie bleiben, dass ich einen gesetzlichen Erben nur verzichten lasse. Du brauchst ja sowieso ein Testament.
Naja, theoretisch könnte schon denkbar sein, vielleicht war das früher so üblich. Ich weiß nicht, dass man drei Kinder hat und man sagt, Okay, erben soll nur der Lois, der ja. Bub, ja. Also der Bub, der Knabe, verzeihen Sie, wenn ich jetzt so traditionell denke, die Töchter nicht. Warum lachst du schon wieder so? Es ja, könnte nein, sein.
Es könnte sein.
Ja, und ja. dass man dann, ja. dass dann der Notar womöglich geraten hat, da gibt es die gesetzliche Erbfolge und dann erben würden die jeder Drittel erben. Aber die Töchter soll gleich aufs Erbrecht verzichten, aufs Gesetzliche, aufs Potenzielle. Mhm. Dann wird der Alleinerbe der Bub, der Lois.
Ja.
Richtig?
Ja.
So, vielleicht hat man das so gemacht. Ja, und die Alternative, um das zu wiederholen für die Hörer, wäre natürlich gewesen zu sagen, dem Gutsherrn, dem Lord, der eben so redet in meinem Kopf, zu sagen, der Lois, setzen Sie einfach den Lois zum Alleinerben ein.
Mhm.
Aber vielleicht war man so fixiert auf die gesetzliche Erbfolge, oder was meinst du?
Du bist da total. Also hilf mir, warum macht das? Nein, man macht es nicht. Man macht es nicht, und ich frage mich.
Irgendjemand macht das schon.
Nein, niemand macht reine Erbverzicht. Und dazu kommt ja, oder niemand sollte das machen.
Schreiben Sie uns.
Nein, schreiben Sie, wer macht reine Erbverzicht? Bitte, und warum? Mit Begründung. Nein, aber es kommt ja auch noch dazu, wenn du dir jetzt noch zusätzlich einblendest, im alten Recht konnte ja der Erbverzicht formfrei aufgehoben werden. Das heißt, der Erbverzichtsvertrag, wenn du den statt eines Testaments geschlossen hast, der war ja eigentlich in seinem Bestand relativ unsicher, weil der Verzichtende späterhin im Erbfall versuchen hätte können zu behaupten, dass es vielleicht auch konkludent zur Aufhebung dieses Erbverzichtsvertrags gekommen ist. In Wahrheit ein Testament, das die erbrechtliche Lage viel besser in den Griff bekommt, ist aus diesem Grund ja eigentlich auch sicherer gewesen für den späteren Erblasser als dieser Erbverzichtsvertrag.
Du hast vollkommen recht. Danke, dass du das sagst. Ein herrlicher Gedanke. Der Gesetzgeber nach altem Recht, also vor dem Erbrechtsänderungsgesetz 2017, hat, glaube ich, jetzt tappe ich ein bisschen in meiner Erinnerung, die Aufhebung des Erbverzichts gar nicht geregelt.
Gar nicht, ja.
Und es war herrschende Meinung, dass das formlos möglich sei,
ja.
auch konkludent, wenn wir das Wort konkludent hören. Als Praktiker sollten eigentlich ja immer alle Alarmglocken schrillen, weil wir wissen, was es heißt, eine Konkludenz zu beweisen oder dagegen Beweis zu führen. Ein unendlich mühsamer Streit und am Ende findet man kein überzeugendes Ergebnis, ist gleich die Rechtsunsicherheit ist enorm groß. Man könnte eigentlich auch sagen, diese herrschende Meinung zum alten Recht ist aus der Sicht der Norm und der Worfenen ein rechter Häkel.
Mhm.
Nicht, indem man zunächst sagt, liebe Norm und der Worfenen, ihr Kinderlein, für einen Erbverzicht müsst ihr zum Notar gehen, da müsst ihr einen Termin ausmachen, der belehrt euch, dann müsst ihr ordentlich was zahlen dafür, der macht das nicht gratis. Und dann kommt der Nebensatz, aufheben könnt ihr es aber auch irgendwie durch Nicken oder durch irgendwie aufgrund der Umstände, auch mündliche Vereinbarung. Und wenn dann die Frage kommt, ja, aber wirklich relevant wird die Frage, ob der wirksam ist oder nicht, dann, wenn der Oldi verstorben ist. Das heißt, der ist ja dann als Zeuge gar nicht mehr da. Ja, das ist dann kein Problem gewesen.
Ja.
Und da hat ja der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes die Rechtslage verändert und er hat aus diesem totalen Häkel halt jetzt ein kleines Häkelein gemacht. Nämlich, wie ist die Rechtslage jetzt?
Schriftform. Ist notwendig für die Aufhebung des Erbverzichts.
Also, und du merkst, ich bin nicht damit zufrieden, offensichtlich. Ja.
Du hättest gerne einen Contrarius-Aktus gehabt.
Ehrlich gesagt, ja.
Also
ja.
Ich glaube, mir auch lieber gewesen.
Ich glaube, ich weiß, ja.
Aber es war halt offenbar...
Schriftform, was heißt Schriftform? Irgendein Text von beiden unterfertigt.
Von beiden unterschrieben, genau, ja. Ja, offenbar war der Gedanke früh und leicht setzt sich der noch im neuen Recht fort. Beim Abschluss des Verzichtsvertrages ist besonders schützenswert der Verzichtende, bei der Aufhebung ist niemand mehr besonders schützenswert. Aber das schlägt eben durch, das, was ich vorhin gesagt habe, das muss eben der spätere Erblasser wissen, dass er in der Frage der Aufhebung keinen besonderen Schutz hat. Und daher ist ein Testament der sicherere Weg.
Ja, auf das wollte ich. Ja. Du hast recht, ja, ja, natürlich. Ja, ja, das meine ich auch. Ja. Weil ansonsten könnte man sagen, wo ist denn das Problem? Da kann ja eh jemand ein Testament machen. Nein, das Problem besteht darin, dass er glaubt, der muss keins machen.
Ja.
Nicht? Dass er glaubt, die Rechtslage sei geklärt. Mhm. Dass er glaubt, der Louis ist dann der Alleinerbe. Ja. Der Louis. Aber dann kommen die Töchter mit geschickten Anwältinnen und Anwälten und sagen, na, wir haben das konkludent aufgehoben, nach altem Recht.
Christian, du hast vorhin erwähnt, Abfindung für einen Erbverzichtsvertrag, nicht? Man weiß ja gar nicht, ob das Erbrecht einmal anfällt und so weiter. Aber wenn wir reinblicken, ich betone es immer wieder, nur dass wir da konzentriert bleiben auf den Erbrechtsverzicht, dann ist natürlich eine Abfindung völlig absurd.
Ja, wofür will man da was zahlen?
Für den Pflichtteil, nächste Folge, alles klar, werden wir genau besprechen. Aber eine Abfindung für einen reinen Erbverzicht?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht früher vorkommen ist. Und zwar jetzt nicht Abfindung, aber irgendwie so vorweggenommene Vermögensaufteilungen. Und vielleicht bringen wir jetzt was ins Spiel, was wir noch nicht erwähnt haben, mit Blick da auf unsere drei Kinder und mit Blick auf den Umstand, dass unser noch nicht Verstorbener, also noch, der hat noch alle Fäden in der Hand, der Oldi, der das Vermögen hat, der Vater oder die Mutter, ist natürlich geschlechtsneutral gemeint, der will ja durch dieses Rechtsgeschäft irgendwie die Vermögensnachfolge strukturieren, vorwegnehmen, er will Streit vermeiden mit Hilfe seines Notars, er will den Gang seines Vermögens nach seinem Tod steuern. Und da ist es natürlich interessant, wenn er nun eben den Wunsch hat, dass der Louis alles kriegt, dass man auch daran denkt, naja, aber was passiert, wenn im Zeitpunkt des Todes die Töchter vielleicht gar nicht da sind, sondern deren Kinder? Nicht? Also er möchte natürlich typischerweise, wenn er einen Verzichtsvertrag mit einem Kind zum Beispiel schließt, nicht nur dieses Kind beseitigt wissen als potenziellen Erben, sondern gleich einmal alle Nachkommen, alle künftigen ganzen, wir nennen es Stamm.
Ja.
Und da hilft uns das Gesetz doch sehr und auch schon in der alten Rechtsordnung. Ja,
das ist schon kurz erwähnt.
Nämlich, ich habe eben gerade gesagt, ich erwähne es nicht, aber jetzt sollte man es erwähnen.
Na, 551 Absatz 2. Ne?
551 Absatz 2. Der sagt, soweit nichts anderes vereinbart ist, erstreckt sich ein solcher Verzicht auch auf die Nachkommen. Mhm. Und ich finde das ja auch schon mal kurios, ehrlich gesagt, dass das als Zweifelsregel angeordnet ist. War auch im alten Recht so. Warum? Weil, ich meine, es ist immer ein Notar beteiligt. Diese Frage sollte, ich hoffe, du stimmst mir dazu oder auch nicht, dieser Aspekt muss ja immer drinnen stehen. Was ist mit der Notarin los, wenn da ein Zweifel aufkäme?
Vollkommen
richtig. Nicht? Also warum, frage ich mich jetzt als Ästhet, gibt es dann überhaupt eine Zweifelsregel? Ja. Wäre nicht eher ein Regelungsbedarf gegeben zu einem Aspekt, der über den sich zum alten Recht einige den Kopf zerbrochen haben, nämlich zu dem Aspekt, ja, geht denn das überhaupt ohne Zustimmung dieser Nachkommen? Mhm. Nicht? Was zum alten Recht ausdiskutiert wurde in der Literatur und Rechtsprechung, dass das möglich ist. Mhm. Nämlich, dass also die Nachkommen nicht zustimmen müssen, dass also das Stammhaupt da eigentlich disponiert über Positionen oder Aussichten von Personen, die gar nicht am Tisch sitzen. Eigentlich
interessant, ja.
Na, ist schon faszinierend.
Dass das die Rechtsordnung zulässt.
Das habe ich schon durchaus erlebt, solche Fälle, nicht? Also da ist, ich meine, die Nachkommen sind ja nicht immer, das können Putzis sein, dann war da der Klassiker in der Literaturdiskussion, wenn das Minderjährige sind, brauchst du nicht einmal die Zustimmung des Pflegschaftsgerichts, weil es ohnehin gar keine Zustimmung braucht. Ja. Aber jetzt gibt es eben auch die Fälle, keine Ahnung, du bist der Enkelsohn und dein Großvater ist, der Kaiser von Niederösterreich. Also mit einem Vermögen, dass du dich anwaschelst. Und du hörst da mit, siehst immer dabei, bist ja selber schon 40, dein Papa ist 60, der Opa ist 83 und der will eben, dass nur der Erstgeborene alles kriegt, weil schon Pflichtelsverzicht kommt nächstes Mal. Dennoch kann man ihn ein bisschen mit hineinspielen lassen, also der will jetzt so dirigieren und dein Vater sagt zu dir, Bub, wir brauchen nichts. Okay, Geld ist schlecht, Vermögen ist unangenehm. Denkt, Emotionen, Feeling, man braucht nicht so viel. Lern was, ich habe auch was gelernt, nicht? Ich bin ein Universitätsprofessor
und ein Rechtsanwalt. Unser Stamm verzichtet jetzt.
Ich verzichte.
Unser Stamm verzichtet durch mich. Ja. Aber das ist
da
ja
vor
allem dann besonders spannend in Konstellationen, in denen dann der Verzichtende selbst den Erbfall nicht erlebt. Das heißt, sein Kind, das Enkelkind des Verstorbenen, als Repräsentant direkt zum Zug gekommen wäre und nicht nur aufgrund der Vereinbarung des Erbverzichts. Und trotzdem wirkt hier der Erbverzicht.
Ja, gerade davor könnte man jetzt sagen, ist er ja gemacht.
Naja, nein.
Man weil könnte, wenn er überleben würde.
Ja. Na, grundsätzlich ist er dafür gemacht, es ist verzichtet, das Kind, und jetzt ist die Frage, gilt Repräsentation durch seine Nachkommen? Nein, soll nicht sein. Und genau. Das könnte
also wir stellen
man
uns
ja
jetzt
noch
vor,
verstehen.
Der Sohn lebt noch, der Opa stirbt, genau. Der Sohn lebt, ich habe verzichtet und jetzt sagt, dass jetzt ermöglicht es das Gesetz, was ja meines Erachtens nur sinnvoll ist, also ich finde das rechtspolitisch richtig, ermöglicht das Gesetz, dass durch diese zwei Personenvereinbarung der ganze Stamm weg ist. Mhm. Und das Enkelkind jetzt sich nicht darauf berufen kann, der Vater hat verzichtet, aber ich bin ja da. Mhm.
Und jetzt das ist aber versteht dann, man ja noch ganz gut, aber würde.
Wenn ich dich unterbrechen darf, warum versteht man es auch ganz gut? Ja. Weil, wenn der Vater nicht verzichtet hätte.
Das annehmen, machen, was er will. Damit.
Und du hast recht, es ist ein wertungsmäßig.
Wenn es ihm gar nicht anfällt, wenn der Erbverzichtsvertrag daher niemals für ihn Wirkung entfaltete, niemals eine Hinderungswirkung gehabt hat, weil es gar nicht zum Erbrechtsanfall gekommen hätte, er ist vorverstorben, dann ist das schon erstaunlich.
Ja, es ist vor allem fraglich, um dich da ein bisschen für die nächste Folge fit zu machen. Ja. Dort, wo dann die Marie spielt, nicht? Also beim Pflichtteilsrecht. Weil, haben wir ja schon jetzt 100-mal gesagt, beim gesetzlichen Erbrecht, das schließt er ja eh aus durchs Testament und das steht nicht ausdrücklich im Gesetz und in einem der ersten großen Aufsätze zum Pflichtteilsrecht, den ich ja da verfasst habe, als rechtspolitischer Pflichtteilskritiker, habe ich mich ganz schlank natürlich sehr breit dafür ausgesprochen, dass der Pflichtteilsverzicht wirkt, so wie du jetzt gesagt hast.
Stell dir folgende Konstellation vor. Vater und Kind sprechen miteinander. Vater sagt zum Kind, du hast bestimmte Handlungen gesetzt, ich glaube, ich könnte dich wirksam enterben. Mhm. Bin aber bereit, dass wir uns jetzt irgendwie einigen. Mhm. Wir machen einen Erbverzichtsvertrag gegen Abfindung und du verzichtest mit Wirkung für deine Nachkommen. Weil wenn ich dich enterben würde, dann wäre es ja so, und das gilt auch für die Erbunwürdigkeit, dass die Nachkommen des Enterbten, des Erbunwürdigen, jedenfalls an die Stelle des Enterbten, des Erbunwürdigen treten. Du kriegst eine Abfindung, wenn du bereit bist, statt dass ich den Weg der Erbunwürdigkeit gehe, mit mir einen Erbverzichtsvertrag zu schließen, mit Wirkungserstreckung auf die Nachkommen. Wie würdest du das sehen?
Also ich finde das so toll, mit dir zusammenzuhalten. Weil wirklich.
Das ist ein netter Gedanke.
Weil du hast immer Ideen und Konstellationen, die ich noch nie durchgedacht habe.
Ja, ich habe das auch noch nie durchgedacht.
Wirklich nicht?
Nein, das war jetzt spontan.
Ich inspiriere dich dazu.
Du
schaust mich an und denkst sofort an einen verwerflichen. Gut, also das ist in der Tat extrem spannend. Extrem spannend. Denn jetzt gehört das wieder ins Pflichtteilsrecht, eher wirtschaftlich, aber Sie hören eh beide Folgen. Aber nämlich, ich darf das noch einmal wiederholen. Ja. Da gibt es einen, der ist so ein Riesenschwein. Ja. Also der Sohn ist ein Riesenschwein. Und unser Eigentümer, also der der Erblasser oder die Erblasserin der Zukunft, der das Vermögen hat, der Vater, die Mutter, erkennt, ja, der ist so verwerflich, ich könnte ihn enterben. Aber er ist ein Jurist oder sie ist eine Juristin oder hört unsere Podcast-Folgen und weiß, dass die Enterbung nicht etwa dazu führt, dass der Testamentserbe dann mehr bekommt, weil der Pflichtteil wegfällt. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich vom Pflichtteil rede. Weil wenn der Nachkommen hat.
Also ich kann nicht den Stamm enterben.
Ich kann nicht den Stamm enterben, ja, sondern nur den Bösewicht. Mhm. Das heißt, die Enterbung, vereinfacht gesagt, bringt der Ehegattin als Testamentserbin gar nichts, wenn es Enkelkinder gibt. Richtig? Mhm. Pflichtteil. Mhm. Und vor dieser Erkenntnis, ja, wo ich ihm dann weiß, was er sich aber Vermögen, was hätte ich ihm gern sagen, okay, das wär bei mir angemessen. Also ich hätte ein Vermögen in einer wirklich guten Welt von, weiß ich nicht, ja, 80 Millionen oder so. Warum lachst du schon wieder?
Nein, ja. Ja, also,
gut, ja. Und wenn ich so 80 Millionen hätte, ja, dann wäre der Pflichtteil natürlich auch recht fett. Mhm. Und dann biete ich dem, so wie du sagst, ja, diesen erbunwürdigen an, du pass auf, du kriegst ja dann sowieso nichts. Es bekämen deine Kindeskinder. Wir schließen jetzt einen Vertrag.
Glaube ich.
Und du kriegst was dafür.
Wirtschaftlich wird das Kind eigentlich zulasten des Enkelkindes abgefunden.
Ja. Ja, das ist ja immer so, aber das ist nämlich auch beim normalen Pflicht
der Abfindung.
Nein,
aber das ist zunächst die Abfindung für den eigenen Verzicht, aber hier ist der Verzicht ja. Ja gut, ist die Frage, ob das Enkelkind falls der Erbunwürdigkeit gegeben, aber es ist schwierig. Ja, ist aber es ist ein interessanter, kann man mal weiterdenken,
dem Aspekt. Gut, kommen wir wieder zurück zu unserem Erbverzicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht über unsere erste Folge, weil ich eigentlich erwartet habe, dass du mir schon irgendwelche vorweggenommenen Regelungen präsentierst aus irgendeiner einer Zeit, wo das gemacht wurde. Ich glaube, was schon eine Erwähnung wert sein sollte, ist, dass das Gesetz, die Frage, wer tritt an die Stelle des Verzichtenden, neu geregelt hat, neu formuliert hat. Mhm. Das alte Recht sah vor, man kann einen Erbverzicht machen und im Zweifel, war der 551 alt so formuliert? Irgendwie mit dem Zweifel ist irgendwie neu.
Oder war alten Recht war das auch schon so? Ich glaube, es war zum alten Recht auch so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja.
Aber wo es irgendwie so heikel ist, ist die Seitenlinie.
Genau.
Aber das spielt sich dann eher nur beim Pflichtteilsrecht ab.
Stimmt. Naja, aber da muss man Folgendes dazu sagen, dass ja im alten Recht, altes Recht sind wir jetzt, hat ja damals der 767 geregelt, dass wenn es einen Erbverzicht gibt und nicht bloß einen Pflichtteilsverzicht, also einen reinen Erbverzicht, nein, einen umfassenden Erbverzicht mit Pflichtteilsverzicht, wenn es den gab, dann hat das ja dazu geführt, dass man den Verzichtenden zur Bemessung der Pflichtteile nicht mitzuzählen hatte, was dazu geführt hat, dass der Pflichtteil der Geschwister des Verzichtenden gewachsen ist. Das war ja herrschende Meinung. Daher war es ganz, ganz heikel, einen Erb- und Pflichtteilsverzicht abzuschließen, statt nur einem Pflichtteilsverzicht. Weil beim Pflichtteilsverzicht, herrschende Meinung, altes Recht, blieben die Pflichtteile der Kinder, der Geschwister des Verzichtenden unten, und hat man aber einen Pflichtteilsverzicht mit Erbverzicht geschlossen, ist der Pflichtteil der Geschwister hochgegangen. Also da hat es nach altem Recht noch diese, aus dem Blickwinkel der Testierfreiheit und der Pflichtteilslast, diese Negativwirkung des Erbverzichts gegeben, was umso dramatischer ist, als dass wir herausgearbeitet haben, dass der Erbverzicht per se keinen positiven Sinn hat. Also ein Element in diesen Verzichtsvertrag einzubauen, nämlich den Verzicht aufs Erbrecht, auf das Erbrecht, der eigentlich keinen Zweck hat, weil ich das testamentarisch machen könnte, aber zu bewirken, dass sich die Testierfreiheit reduziert oder nicht erhöht, besser gesagt, sondern die Pflichtteile der Geschwister wachsen, das war eigentlich in vielen Fällen aus meiner Sicht wirklich sorgfaltswidrig.
Das, also jetzt öffne ich mir die Schuhe, damit sie sich rausziehen können.
Ja. Bitte, was
sagst du? Hast du jetzt gesagt, sorgfaltswidrig?
In vielen Fällen sorgfaltswidrig.
Na gut, lassen wir das hier so stehen. Wir schlagen jetzt doch die Brücke zum Pflichtteilsverzicht, wo es das nächste Mal weitergeht, mit deiner Wortmeldung, die natürlich in eine große Wunde der Rechtspraxis hineinschlägt, von wegen Sorgfaltswidrigkeit. Sorgfaltswidrigkeit, ich glaube, wir müssen ein praktisches Beispiel bringen.
Mhm, gerne.
Jemand hat 3 Kinder. Mhm. Und er möchte seine Ehefrau zur Alleinerbin einsetzen und er möchte erreichen, dass seine Ehefrau keine Scherereien hat, dass es kein Pflichtteil gibt und die anderen sollen
möglichst wenig
kriegen. Und er weiß und hat sich ein bisschen informiert, man kann eine Vereinbarung mit denen schließen beim Notar, dann kommt er eben dann auch zum Notar und die können auf alles verzichten. Jetzt verzichten diese Gefraster nicht.
Sag mal, es gibt 2 Kinder.
Okay, 2 Kinder, mach 2.
Ja. Und ein Kind ist bereit zu verzichten.
Nein, nicht so schnell. Also es gibt Kinder. Aber wichtig ist nur, die Ehefrau ist die alleine. Ja, und 2 Kinder. So. Und was macht er als erstes? Er redet mit beiden und sagt, wollt ihr verzichten? Und jeder kriegt eine Mille, eine Million oder 5 Millionen oder 100.000. Das ist ja alles relativ, je nachdem, wie groß sein Vermögen ist. Und im Idealfall sagen die Kinder, du, großartig, ja gern, jetzt kann ich es brauchen, schauen wir uns bitte doch an, muss mich natürlich informieren und ich hoffe, der Herr Notar berät auch so, was das für mich bedeutet, wie groß dein Vermögen ist, es ist natürlich, wer weiß, ob ich dich erlebe, nicht den Todesfall erlebe und so weiter und so weiter. Das muss man genau überlegen, solche vorweggenommenen Erbfolgeregelungen. Mhm. Und im einfachsten Fall sagen alle Beteiligten aufgeklärt einverstanden und es verzichten dann alle beim Notar, nicht im Rahmen eines Notariatsakts, auf ihr, was würden wir jetzt sagen zum alten und neuen Recht? Wir würden ihnen sagen, wir brauchen bitte von ihnen nur einen Pflichtteilsverzicht, richtig? Und wir machen daneben, gibt es dann ein Testament, das hat sie gar nicht zu interessieren.
Zugunsten
der Ehegattin. Sie können immer anders testieren, sagen wir dann unserem reichen Mann. Sie können diese Söhne auch.
Aber wir betonen auch, aber passen Sie auf, Sie brauchen das Testament.
Sie brauchen das Testament.
Ja, sie werden durch diesen Pflichtteilsverzicht nur befreit und diese Freiheit müssen Sie jetzt nützen.
Genau.
Jetzt müssen Sie testamentarisch gestalten.
So, und dann gab es aber Konstellationen und auf die wolltest du hinaus und die sind eben brandgefährlich gewesen für Notar, in denen nicht beide Kinder oder alle Kinder bereit waren, sondern vielleicht nur einer. Mhm. Und unser Eigentümer nicht etwa gesagt hat, dann blase ich die Aktion ab, sondern sich gedacht hat, okay, dann werde ich wenigstens einen Stamm los. Genau, wie viele haben wir jetzt? 2 Kinder? Oder?
2 haben wir gesagt, ja.
Bei 2 Kindern, ja, gut. Und man geht zum Notar. Und jetzt wird diesem Notar präsentiert der Wunsch oder wurde präsentiert der Wunsch, lieber Herr Notar, das ist der Lois, der kriegt jetzt 1 Million und der Lois ist bereit, ich weiß nicht, wie es die Menschen sagen, womöglich sagen sie, auf alles zu verzichten. Herr Notar, machen Sie uns jetzt, was machen wir da? Sie machen das, Sie machen den Vertrag, Sie sind der Jurist. Und da war es jetzt mit Blick auf die Achtung, Mitdenken, das hast du vorhin gesagt, Pflichtteilsquoten der anderen Kinder oder des anderen Kindes ganz gefährlich oder entscheidend, was der Notar für einen Vertrag macht. Klar war, erster Schritt, durch den Pflichtteilsverzicht, sehr häufig stand im Vertrag Erb- und Pflichtteilsverzicht, ich komme gleich drauf, ist der Verzichtende und seine Nachkommen, der ganze Stamm weg. Jetzt schaue ich auf diese Testamentserbin, auf die Witwe, die sich über diese Nachricht freut. Weg heißt, ich muss weniger Pflichtteil zahlen. Im nächsten Moment stellt sich allerdings dann die Frage, mit Blick auf den anderen Stamm, der nicht verzichtet hat, wie hoch ist denn dessen Pflichtteilsquote? Und du hast das formuliert mit einem Ausdruck, ist jetzt Slang, so wie wir miteinander reden, die Pflichtteilsquote bleibt unten oder geht hinauf. Was ist gemeint? Wird bei der Pflichtteilsquote der verzichtende Stamm mitgezählt? Dann wäre die Pflichtteilsquote des Nichtverzichtenden ein Sechstel. Und das, was der reiche Mann dem Verzichtenden bezahlt hat, hätte sich ausgezahlt, insofern als ein Sechstel Pflichtteilsquote wegfiele. Du schüttelst den Kopf bitte, wenn ich was Falsches sage.
Ja, ich nicke die ganze Zeit. Ja.
Und wenn diese Wirkung aber nicht eintritt, weil eben womöglich die Verzichtende halt mitgezählt wird bei den Quoten, dann wäre
nicht mitgezählt.
Entschuldigung, wenn sie nicht mitgezählt wird, das ist schon übertrieben. Ja, danke. Wenn sie nicht mitgezählt wird, dann steigt, also so behandelt wird, als ob sie weg wäre. Der ganze Stamm ist weg, vorverstorben.
Wie vorverstorben, wie ist erbrechlich auszublenden.
Auszublenden, dann wäre die Pflichtteilsquote des Nichtverzichtenden ein Drittel, nicht ein Sechstel.
Und es wäre mit Blick auf die Pflichtteilslast und des Tierfreiheit nichts erreicht durch den
Nichts Vertrag. Erreicht und er hätte nur bezahlt. So, und jetzt, und das ist mir nicht selten passiert, war es aber so, dass das alte Recht diese Fragestellung, du hast den richtigen Paragraphen 767 genannt, äußerst trübe geregelt hat. Also das, was wir jetzt hier
beschreiben. Aber das war halt die herrschende Meinung.
Ja, und vor allem was Judikatur, nämlich, das war Judikatur, es darf bloß auf den Pflichtteil verzichtet werden zum alten Recht, nicht etwa auch aufs Erbrecht, weil wenn es ein Erb- und Pflichtteilsverzicht war, dann wurde der Stamm bei der Quotenermittlung des nicht verzichtenden Stammes nicht mitgezählt.
Genau.
So, als ob er gar nicht vorhanden war.
Ja.
Und es war nicht selten in meiner Erfahrung, dass ich derartige Notariatsakte angetroffen habe, nämlich in denen auf den Erb- und Pflichtteil verzichtet wurde gegen eine Abfindung und bei denen dann aber diese Pflichtteilsquote, die sozusagen abgekauft werden sollte zugunsten des Testaments,
nicht haben, weg war,
dort gar nicht gelandet ist. Und zwar, ich stelle mir das immer so vor, ich weiß nicht, weil der 767 vielleicht nicht bekannt war, ich keine Ahnung. Da kommt der Mandant und der sagt natürlich, der soll auf alles verzichten,
alles,
ja, ich zahle dem. Und du musst das nur da dem sagen, nein, oder musstest dem sagen, sicher nicht, er verzichtet nur auf Pflichtteil, Recht machen wir ein Testament, damit die Quote der anderen unten bleibt. Und da hat das neue Recht, darüber reden wir dann das nächste Mal, die Rechtslage insofern verbessert, erleichtert für die Urkundenverfasser, indem es sagt, im Zweifel der Konstellation bleibt der Pflichtteil der anderen unten.
Und zwar gleich, ob es ein Pflichtteilsverzicht ist oder ein Erbverzicht, aber näher schauen wir uns das nächste Mal an.
Ich schaue auf die Uhr. Kinder, die Zeit vergeht unbedingt, wir müssen Schluss machen. Müssen
außerdem, dabei hätte ich noch einige Aspekte, das werden wir integrieren.
Na, welche?
Das nächste Mal.
Frohe Weihnachten hatten Sie hoffentlich, alles Liebe.
Und trotzdem, dir, Christian, wünsche ich noch frohe Weihnachten, weil wir haben sie noch vor uns.
Oh, das ist lieb, ich dir auch. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.